Geschätzte Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon. Reden mit dem oder den Bösen. Und bevor ich den heutigen Gast vorstelle, die immer üblichen Worte eingangs des Kepler-Salons. Wie Sie wissen, der Kepler-Salon lebt von Subventionsträgern durch Stadt und Land, aber auch vom Verein der Freunde des Kepler-Salons. Und wir laden immer sehr herzlich ein, werden Sie Mitglied dieses Vereins. Sie finden entsprechende Formulare oder das entsprechende Formular jeweils am Ende des Quartalsprogramms. Wie immer übernimmt die Bewirtung unserer Bar der Wirt am Graben. Und alle diejenigen Personen, die jetzt hier an dieser Stelle Barbara Infanger sitzend erwartet hätten. Barbara Infanger ist leider erkrankt und ich wünsche hier auf diesem Weg baldige Genesung. Und ich hoffe, dass Sie auch glücklich damit sind, mit mir jetzt die nächsten 1,5 Stunden Vorlieb nehmen zu müssen. Wir sind eigentlich mit den Gegebenheiten, die sich jetzt hier vor 2 Minuten abgespielt haben, mitten in das Thema eingestiegen. Es ist darum gegangen, wer die Sitzplätze nimmt oder wer die Sitzplätze nicht nimmt. Es ist Gott sei Dank kein Konflikt daraus entstanden. Und ich freue mich sehr, jetzt Dr. Rainer Steinweg vorstellen zu dürfen. Er ist der Friedens- und Konfliktforscher, leitete lange Zeit das Büro Friedensforschung Linz als Außenstelle des Österreichischen Instituts für Frieden und Konfliktlösung. Zuvor war er Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. 2001 und 2002 übernahm er die kommissarische Leitung des Berghof-Forschungszentrums für konstruktive Konfliktbearbeitung in Berlin, heute die Berghof Foundation. Blickt man durch die Homepage von Dr. Rainer Steinweg, so findet man unzählige Monographien, unzählige Texte und Bücher, die er herausgegeben hat, unzählige Artikel in verschiedenen Sprachen. Man stößt auf viele verschiedene Seminarinhalte und auf eine enorm rege Tätigkeit. Und wenn ich jetzt schon die Publikationen anspreche, möchte ich auf eine Publikation hinweisen, die 2011 erschienen ist, Gewaltfreie Aktion, entstanden anlässlich einer tatsächlichen Aufeinander- oder eines tatsächlichen Aufeinanderprallens verschiedener Interessen. Vielleicht werden Sie später noch etwas dazu sagen. Was ich auch entdeckt habe auf der Homepage, und das hat mich persönlich auch berührt, Dr. Rainer Steinweg spielt leidenschaftlich die Viola da Gamba. Und wir haben einander jetzt vorhin nur kurz ein bisschen ausgetauscht. Er weiß nicht, dass ich Pianistin bin.
Das freut mich.
Insofern heiße ich Sie hier wirklich sehr, sehr herzlich willkommen.
Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ich glaube, ich stehe besser auf, dann kann ich Sie sehen oder Sie können mich besser sehen. Ich möchte, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, eine ganz persönliche Begrüßung vornehmen. Eine Person. Das ist der Christian Bartolf, der aus Berlin hergekommen ist mit mir und Cornelia Stanzel am Wochenende des Seminars über aktive Gewaltfreiheit im politischen Raum geleitet hat. Und ich möchte Christian Bartolf deswegen begrüßen, weil ja heute der Geburtstag von Gandhi ist. 1869 geboren, 2. Oktober. Und Christian Bartolf war Teilnehmer der Konferenz in Delhi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine südafrikanisch-indische Konferenz, südafrikanisch, die Gandhi wissen warum, weil Gandhi ja da eigentlich seinen Namen erworben hat, mit dem es, was ihm dann möglich gemacht hat, auch in Indien so viel Resonanz zu gewinnen. Eine südafrikanisch-indische Konferenz in Neu-Delhi, bei der eine Resolution verabschiedet wurde, ich glaube 2007, gerichtet an die Vereinten Nationen, diesen Tag, unseren heutigen Tag, zum Internationalen Tag der Gewaltfreiheit zu erklären. Und also Christian Bartoff war dabei beteiligt. Steh mal auf, damit man dich sieht. Ja, und die zweite Vorbemerkung ist die, einige von Ihnen, ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent, waren ja jetzt gerade eben bei der Eröffnung des Mahnmals für aktive Gewaltfreiheit, das zu errichten, die Stadt Linz sich zu meiner großen Freude entschlossen hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aktive Gewaltfreiheit im Sinne Gandhis ist durchaus nicht die Mehrheitskultur. Und dass wir ein solches Mahnmal haben, finde ich, ist ein Hoffnungszeichen. Ich werte es so. Bei diesem Mahnmal steht der Dialog von der Formgebung her ganz eindeutig im Zentrum des Gedankens aktiver Gewaltfreiheit. Aktive Gewaltfreiheit umfasst natürlich auch noch anderes und mehr, aber es ist doch kein Zweifel, dass für Gandhi und alle, die durch ihn inspiriert im Lauf des vorigen und auch dieses Jahrhunderts gewaltfrei gehandelt haben, der Dialog ein zentrales Element darstellt. Mein Vortrag wird ja nicht so sehr lang sein, er hat drei Teile. Am Anfang trage ich ein paar Grundüberlegungen und benenne ein paar Dilemmata, in die man kommt, wenn man über diese Dinge nachdenkt oder sich versucht, entsprechend zu verhalten. Dann werde ich 10 ganz kurze Thesen vortragen. Und am Ende werde ich eine Schlussfolgerung ziehen, die Sie vielleicht überraschen wird, von der ich annehme, dass sie die Wogen hochgehen lässt. Da geht es dann sozusagen ans Eingemachte. Also zunächst mal die Grundüberlegung. Wer ist eigentlich der Böse? Das muss man sich ja immer wieder fragen. Es erscheint uns so selbstverständlich. Jeder von uns kennt einige Personen, die besonders böse sind. Jeder von uns verortet vermutlich auch im politischen Raum Gruppierungen, die böse sind oder die wir für böse halten. Trotzdem stellt sich diese Frage, wer ist das eigentlich? Für uns verkörpert sich das Böse derzeit im militanten Dschihadismus oder je nach Blickwinkel im aggressiven, ausgrenzenden Nationalismus und oder im neuen Autoritarismus. Das sind so einige Punkte, ja, wo wir geneigt sind, diejenigen, die so etwas vertreten, für böse zu halten. Für die militanten Islamisten ist der Westen oder die westliche Lebensweise das Böse schlechthin. Von 1945 bis 1989 war für die große Mehrheit der Bevölkerung im Westen der kommunistische Osten, der sogenannte Ostblock, der Hort des Bösen. Und in der Tat ist ja auch viel Böses dort geschehen. Das ist ja unbestreitbar. Umgekehrt war für die Bewohner, zumindest diejenigen, die mit der kommunistischen Lebensauffassung, ich sage jetzt bewusst mal nicht Ideologie, mit der kommunistischen Lebensauffassung konform gingen oder von ihr überzeugt waren, für die war der imperiale kapitalistische Westen der Hort des Bösen. auch verständlich, denn vieles, was vom Westen zumindest ausgegangen ist, wenn man an die dritte Welt denkt, bis heute, ist alles andere als gut. Es gibt eine, ich könnte jetzt, glaube ich, einen halben Abend darüber sprechen, was da alles auch gegenwärtig noch passiert, was ja von einer ethischen Sicht her völlig entsetzlich ist und nicht vertretbar. In der dritten Welt wurde in der Zeit des Kalten Krieges in vielen Ländern wurde das ähnlich gesehen, wie es im Kommunismus gesehen wurde. Das Böse war der Kapitalismus. Das Böse waren die Kolonialmächte, die ja viel Unheil angerichtet haben. Denken Sie nur an Ruanda. Die Spätfolge, die wir dann in 1994 erlebt haben, war nicht mehr von den Kolonialmächten irgendwie inszeniert, wirklich nicht. Aber dass es zu dieser Konfrontation und zu diesem Massenmord gekommen ist, ist unzweifelhaft eine Folge der Art und Weise, wie die Briten die eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die kleinere, gegen die größere aufgebaut, polarisiert haben und gegeneinander gebracht haben. Ähnliches kann man von Nordafrika, von Vietnam oder auch von Nicaragua sagen und vielen anderen Ländern, wo versucht wurde, die kapitalistische Gesellschaftsform mit aller Brutalität durchzusetzen. Im ehemaligen Britisch-Indien, um wieder zu Gandhi zu kommen, wurde von erheblichen Teilen der Bevölkerung das Böse im Hinduismus oder umgekehrt im Islam gesehen. An diesem Dualismus ist Gandhi gescheitert. Es war für ihn die weitaus größere Aufgabe als die Befreiung von der britischen Kolonialherrschaft. Gandhi ist daran im Endeffekt gescheitert. Ich vermute mal, weil er zu wenig Unterstützung an diesem Punkt gehabt hat von Menschen, die das mit der gleichen Werbe und der gleichen Entschlossenheit wie er vertreten haben, darauf hinzuwirken, die beiden Bevölkerungsteile zu versöhnen. Aber da war ganz klar, dass für die Moslems waren die Hinduisten die Bösen und für die Hindus waren die Moslems die Bösen. Und Gandhi ist nicht von einem Moslem ermordet worden, sondern von einem Hindu. Dass er gescheitert ist und dass er ermordet wurde, nicht mehr zur Verfügung stand, hat Millionen Tote zur Folge gehabt. Ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich die exakte Zahl, mir fällt sie gerade nicht ein, aber es war eine enorm hohe Zahl an Toten. Der moderne militärisch-militante Islamismus wurde von den USA in Afghanistan hochgepäppelt und als Verbündeter gegen die Sowjetunion eingesetzt. Und daraus ist dann die Al-Qaida hervorgegangen. Wer war jetzt der Böse? Fast alle Ansätze für gegenseitiges Verstehen und Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern gingen zu Bruch. Aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal, weil nach den Vereinbarungen von Oslo in Israel die Parole ausgegeben wurde, wörtlich, besetzt jeden freien Hügel im palästinensischen Land, besetzt jeden freien Hügel, solange es noch geht, mit Siedlungen. Und als daraufhin die zweite Intifada ausbrach, wurde im Unterschied zur ersten Intifada von palästinensischer Seite auf Gewalt gesetzt. Und das hat zur Folge, dass zurzeit fast, also wenn man es quantitativ betrachtet, fast kein Kontakt mehr zwischen beiden Bevölkerungsgruppen ist. Und alles, was vorher doch im Lauf der Jahrzehnte sich an Verständnis, an Verständigung, auch an Freundschaften aufgebaut hatte, ist durch diesen Gewalteinsatz auf der einen Seite, aber das andere war ja auch eine Form von Gewalt, das Land einfach zu besetzen und wegzunehmen. Ja, also wie soll man das werten? Das Ergebnis ist in jedem Fall, dass man jetzt fast von vorn anfangen muss mit der Verständigung. Ja, Gründe für diese diametral entgegengesetzten Sichtweisen auf das Böse gab es in all den Fällen, die ich genannt habe, auf beiden Seiten genug. Beide Seiten hatten gute Gründe, in allen Fällen, gute Gründe für die Wahrnehmung, das Böse ist bei den anderen. Mit einigem historischen Abstand kann man sehen, immer gab es die Polarität zwischen Gut und Böse in Wirklichkeit auf beiden Seiten. Jede Seite hatte und hat ihre positiven und ihre abgründigen Schattenseiten. Gandhi wurde nicht von, das habe ich schon gesagt, nicht von einem Muslim, sondern von einem Hindu ermordet, weil er für Versöhnung von Hindus und Moslems eintrat. Es gibt übrigens in Indien heute Menschen, Hindus, die allen Ernstes dem Mörder von Gandhi ein Denkmal setzen wollen. Auch das gehört in diese Betrachtung. Jetzt möchte ich ein paar Dilemmata benennen. Ein Dilemma, in dem wir uns befinden, besteht darin, dass diese Einsicht in die Relativität des Bösen, ja, wenn ich jetzt 4-5 Mal gefragt habe, wo ist das Böse eigentlich, ja, wo sitzt es denn? Diese Einsicht in die Relativität des Bösen und dass es in aller Regel auf beiden Seiten zu finden ist, enthebt uns gleichwohl nicht von der Aufgabe, mit all unserer Kraft und all unserer Stärke und unserem Wissen das als gut Erkannte zu stärken und das Böse zu bekämpfen. Das ist ein Dilemma. Auf der einen Seite sehen wir, ja, wahrscheinlich ist es auch bei uns selber. Wir sind nur blind für das, wo es bei uns steckt. Wir sehen immer das andere, den Balken im Auge des anderen sehen. Ist ja ein bekanntes Zitat aus der Bibel. Auf der anderen Seite enthebt uns das nicht der Aufgabe, das Böse zu bekämpfen. Wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, müssen wir das tun. Ein zweites Dilemma, die Konzentration auf das Böse der anderen, schwächt in der Regel unsere eigene Aufmerksamkeit für das Böse in uns oder auf unserer Seite. Wir sehen es nicht. Je mehr wir uns auf das Böse bei den anderen konzentrieren, desto weniger sehen wir, was bei uns ist. Verbote, Unterdrückung, Isolierung, Ausgrenzen oder gar physisch schädigen oder vernichten, führt in den allermeisten Fällen zum Gegenteil von dem, was wir gerne möchten. Es führt nicht zur Stärkung des Guten, sondern zur Stärkung des Bösen. Erstens werden wir selber zu Bösen, indem wir so etwas einsetzen. Und es fängt früh an, ja, beim verächtlich über die anderen reden, beim Herabwürdigen, beim lächerlich machen und so weiter. Da geht es los. Also wir selber werden böse, ohne es zu bemerken, wenn wir diese Mittel einsetzen. Zumindest in den Augen des neutralen Umfeldes, und das ist eine ganz wichtige Kategorie, des Umfeldes derjenigen, die wir für böse halten. Da gibt es ja vielleicht einzelne Personen oder Kerne, die besonders aggressiv, besonders bösartig, besonders gefährlich sind, gewillt sind, über Leichen zu gehen. Aber dann gibt es immer auch ein Umfeld, was mehr oder weniger unentschlossen ist, was so ein bisschen beobachtend zuschaut, noch nicht genau weiß, wo es sich verorten soll. Und wenn wir diese Mittel einsetzen, Verbote, Unterdrückung, Isolierung, Ausgrenzung, verächtlich machen, niedermachen und so weiter und so fort, dann wird das neutrale Umfeld des Gegners sich mit dem Gegner solidarisieren. Das ist eine alte Erfahrung. Umgekehrt, und darüber gibt es eine interessante neue Untersuchung, oder neu, ganz neu ist jetzt auch nicht mehr, ungefähr 10 Jahre alt, umgekehrt besteht das Geheimnis der Wirkung von gewaltfreien Aktionen darin, dass dann, wenn wirklich gewaltfrei mit sozusagen mit offenem Visier, mit Dialogbereitschaft, mit Freundlichkeit gekämpft wird, ohne Waffen, auf die Gefahr hin, dass man zu leiden hat. Wenn so vorgegangen wird, dann solidarisiert sich sehr häufig das neutrale Umfeld der Gegenseite mit den gewaltfrei Kämpfenden. Und das ist sozusagen der Grund dafür, warum, wie jetzt statistisch nachgewiesen ist, in den Jahren von 1900 bis 2006, also in 106 Jahren, doppelt so gewaltfreie Aufstände gegen Diktatoren und Kämpfe doppelt so häufig erfolgreich waren wie Gewalttätige und schneller zum Erfolg geführt haben. Das ist der eigentliche Grund. Das ist jetzt also sehr empirisch, akribisch ermittelt worden von 2 amerikanischen Forscherinnen, die, ich glaube, 314 oder so Fälle dieser Art sorgfältig untersucht haben. Ja. Welche Mittel bleiben uns also? Es ist der selbstkritische Dialog mit der Gegenseite. Und das bedeutet, das Gespräch suchen, wann immer wir können, die Gegenseite nach Möglichkeit einbinden, auch in gemeinsame Strukturen, der Gegenseite Achtung und Wohlwollen entgegenbringen, ohne ein Hehl daraus zu machen, was wir für falsch, für gefährlich, für ungut, für unmenschlich oder problematisch halten. Versuchen der Gegenseite ein Verständnis dafür zu ermöglichen, ein Verständnis dafür, warum wir an dem festhalten, was wir für gut halten oder für schädlich halten. Und das wird nur gelingen, indem wir eine fundamentale Unterscheidung berücksichtigen, wirklich verinnerlichen, die Gandhi getroffen hat. Nämlich selbst beim ärgsten Bösewicht zu unterscheiden zwischen der Person, zwischen dem Menschen und der Sache, zwischen dem, was diese Person tut oder die Strukturen, die sie aufrichtet, die sie baut, unterstützt und die vielleicht verheerend sind. Also diese Unterscheidung zwischen dem Menschen und den Taten, das ist aus meiner Sicht der Kern von Gandhis Botschaft. Nun hatte Gandhi uns Westlern gegenüber einen großen Vorteil. Und ich glaube, dass es ein bisschen damit zusammenhängt. Ich selbst habe das erst erfahren, als ich in Indien war, vor ein paar Jahren. Die Hinduisten sind tief überzeugt, dass in jedem Menschen, wie böse er auch immer sei, ein göttlicher Kern lebt, der unzerstörbar ist. Das ist natürlich für uns eine ganz ungewöhnliche Auffassung. Und ich nehme an, dass Gandhi von daher motiviert war, das so zu definieren. Aber egal, ob man das jetzt in diesem hinduistischen Verständnis so sehen will oder nicht, von der Sache her, vom Erfolg, den er gehabt hat, von der Art und Weise, wie er seine Kampagnen geführt hat, ist unübersehbar, dass er dieses Grundprinzip ganz strikt, verantwortungsvoll, ernsthaft beachtet hat. Er hat immer mit der Gegenseite Kontakt gesucht. Er hat immer mit der Gegenseite geredet. Er hat mit allen möglichen Regierungsvertretern in Indien persönliche Kontakte gehabt. Er ist sogar so weit gegangen, als er die große Untersuchung angestellt hat in Champaran, wo es eine Provinz eine Gegend in Indien, wo es damals darum ging, dass die britischen Pflanzer die indischen Bauern wirklich schamlos ausgebeutet haben, sodass die kaum noch leben konnten. Und da hat er eine große Untersuchung geleitet und hat dann, als sich bei dieser Untersuchung so einzelne Pflanzen als besonders bösartig herausgestellt haben, hat er die persönlich aufgesucht und hat versucht, sie in aller Freundlichkeit dafür zu gewinnen, doch einen anderen Weg zu finden. Er hat den persönlichen Kontakt gesucht, er hat freundlich mit ihnen geredet, obwohl er wusste, dass sie also Blutsauger waren. Ja? Ohne Hass, ohne Befeindung, ohne schlecht über sie zu reden, weder öffentlich noch intern, und ist zu denen hingefahren und hat mit ihnen Kontakt gesucht. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel zu seinem Erfolg gewesen. So, jetzt geht es in 10 kurzen Thesen um diese Frage des Dialogs. Reden auch mit denen, die wir wirklich für gefährlich halten. Der erste Punkt, wir können uns die Gegenseite nicht aussuchen. Es wäre schön, wenn man sagen würde, gut, Dialog führen wir mit denen, die, nicht so weit von uns entfernt sind. Innerlich, geistig, von der Denktradition her oder so. Aber wir können uns das nicht aussuchen. Da sind Leute, die sind in ihrer Denkweise und in ihrer geistigen oder religiösen Tradition Meilen von uns entfernt oder Lichtjahre. Wenn wir den Maximen der Gewaltfreiheit folgen wollen, müssen wir den Dialog im oben umrissenen Sinne auch und gerade mit diesen aufnehmen, bei denen es besonders schwierig ist. Sonst ist die ganze Rede vom Dialog, sagen wir mal, wischiwaschi, oder wie nennt man das dann? Zweite These. Wenn man das tun will, muss man es vorher trainieren. Wie fast alles im Leben. Und man kann es trainieren. Wir haben das am Wochenende versucht und ich hoffe sehr, das wird nicht das letzte Training für gewaltfreien Dialog auch mit den Bösen sein, den wir hier in Linz gemacht haben. Drittens, je weniger Wahrnehmung, Wertschätzung, Wohlwollen die Vertreter der Gegenseite von uns erfahren, desto rabiater und brutaler und unversöhnlicher werden sie eines Tages auftreten und mit Unheil anrichten. Und wenn sie es nicht selber tun, dann vielleicht ihre Kinder oder ihre Enkel. Also da hängt ganz viel davon ab, was sie jetzt von uns erfahren in einer solchen Dialogaufnahme. Was in 30, 40 Jahren hier in Österreich los sein wird, wenn wir nicht aufpassen, hängt von dem ab, was wir jetzt tun. Und nicht von dem, was in 30 Jahren geschieht. Viertens, um dem Menschen auf der Gegenseite ehrlich, wohlwollend begegnen zu können, muss man sich gleichwohl oder erst recht vorher ganz genau informieren, so gut man kann, über den Gegner, über das, was er anrichtet, über das, was er will, über sein Denken. Was immer man in Erfahrung bringen kann, man muss versuchen, vorher alles ausfindig zu machen, damit man ihm nicht sozusagen harmlos gegenübertritt. Ja, also eine Möglichkeit ist ja, und das hat man der Friedensbewegung uns, muss ich sagen, in Westdeutschland ja oft vorgeworfen. Ja, wenn ihr da mit den Kommunisten redet, ihr habt ja keine Ahnung, was die alles anzetteln, ja? Oder also wirklich an schrecklichen Dingen tun, was da alles in den Gefängnissen passiert und die also ihr seid ja harmlose Narren. Den Vorwurf darf man sozusagen keinen Raum bieten. Ja, man muss sich genau vorher informieren und im Dialog mit einer solchen Gegenseite ganz offen zu dem stehen, was man weiß. Ja, also da schönreden im Sinn von, Sie sind eher ein netter Mensch, das wäre es nicht. Und trotzdem, also man muss den anderen konfrontieren mit dem, was man weiß, immer für möglich halten, dass der andere darauf eine andere, ganz andere Sicht hat, dass manches, was wir als Information glauben zu wissen, vielleicht dann doch nicht stimmt, sich als Fehlinformation herausstellt, unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Fake News noch viel mehr. Ja. Aber gleichwohl offen dazu stehen, was ich von dir weiß, ist das Folgende. Und dann kann man ja fragen, stimmt das? Wie stehst du dazu? Was steckt dahinter? Was sind deine Beweggründe? Warum macht ihr das? Das heißt natürlich auch, sechstens, der Gegenseite grundsätzlich zuzugestehen, dass sie in dem einen oder anderen Punkt recht haben könnte. Das kann ja sein. Wir können das nicht wissen. Auch bei den ärgsten Bösewichtern können wir das nicht wissen. Es kann Aspekte geben, die im Verlauf eines solchen Dialogs auftauchen, die uns völlig neu sind und die das, was wir vorher geglaubt haben zu wissen, relativieren. Das muss man für möglich halten und in seiner Haltung in einem solchen Dialog dem Gegner, der Gegenseite gegenüber auch zum Ausdruck bringen. Es kann sein, dass ich irre. Es kann sein, dass ich Fehler gemacht habe, die ich jetzt erst bemerke oder etwas falsch interpretiert habe. Siebtens, Dialog zielt auf Klärung einerseits, aber auch auf Kompromiss. Das hat Gandhi sehr betont. Er war kompromissbereit, aber nur so weit, wie es die Selbstachtung erlaubt hat und soweit die Sache, um die gerade gerungen wurde, das möglich gemacht hat. Und da, an solchen Stellen, war er manchmal ganz kompromisslos, ja? Wenn es darum ging, Steuern nach einer Missernte nicht zu zahlen, hat er die Bauern ermuntert, zahlt die Steuern nicht. Und er war an der Stelle kompromisslos, aber er war völlig bereit zu verhandeln, was könnte denn insgesamt eine gute Lösung sein für die nächsten Jahre, für dieses Jahr mit dieser schrecklichen Missernte und für die nächsten Jahre. Achtens, auf Dialog setzen erfordert Geduld. Ganz selten genügt ein einziges Gespräch. Manchmal braucht man Jahre. Ja, wenn Sie an den Helsinki-Prozess zwischen Ost und West denken, der hat wie lange gedauert? 20 Jahre so etwa. Er hat wirklich viel hervorgebracht. Ich glaube nicht, dass der Übergang der Wechsel nach 1989 so relativ harmlos vonstatten gegangen wäre ohne diesen Helsinki-Prozess. Das war eine ganz große Dialogleistung, über 20 Jahre an vielen, vielen Konferenzorten, öffentlich und nicht öffentlich. Und also das war eine große, große Anstrengung. Aber man braucht Geduld. Man kann nicht erwarten, dass die Dinge von heute auf morgen einfach sofort anders sind. Das tunesische Quartett, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, das war so ein Zusammenschluss von einer Richter- und Anwaltsgemeinschaft, politischen Parteien und Gewerkschaften, hat verhindert, dass es in Tunesien zu einem ähnlichen Konflikt gekommen ist wie in Syrien. Mit mit allem Einsatz, mit aller Kraft. Es war wirklich auf Messerscheide, ja, so, dass es da zu einem gewaltsamen Krieg, Bürgerkrieg gekommen wäre. Und sie haben es verhindert mit viel Geduld und ganz viel Dialog. Haben übrigens dann den Friedensnobelpreis gekriegt, das Quartett. Neuntens, fast überall dort, wo der Dialog nicht oder nur halbherzig geführt worden ist, ist es in der Folge zu Krieg oder Zerstörung anderer Art gekommen. Im Irak hat der Dialog zwischen den plötzlich siegreichen, die Mehrheit über die Mehrheit verfügenden Schiiten mit der Minderheit der Sunniten so gut wie nicht gegeben. Das war ein massiver Fehler und das ist der Grund für all das Elend, was jetzt in diesem Raum seit 6 Jahren zu beobachten ist. In Syrien das Gleiche als im Laufe des syrischen Frühlings, anders als in Ägypten, wo das wirklich anders gelaufen ist, als in Syrien der Aufstand von unten begann, hatten die Leute, die den Aufstand gemacht hatten, keine Ahnung davon, worin gewaltfreies Handeln besteht. Sie hatten keine Ahnung und sind prompt in die Falle der Gewalttätigkeit gelaufen. In Ägypten ist es deswegen gelungen, ist es deswegen nicht zu einem Bürgerkrieg gekommen, weil ganz wenige Leute, manchmal ist es wirklich genügt der buchstäblich die Hefe im Sauerteig. Ja. Es waren 3, 4 Ingenieure, ägyptische Ingenieure, die in England gelebt haben, zunächst irgendwie mitgekriegt haben, wie die Befreiung Serbiens von Milosevic stattgefunden hat. Dann fanden sie das interessant, haben sich mit den Leuten in Verbindung gesetzt, haben daraufhin eine Schrift von einem der großen Forscher zum gewaltfreien Aufstand ins Arabische übersetzt, in Ägypten verbreitet. Die Ägypter haben das vielfach für eine originär arabische Schrift gehalten und haben Leute trainiert und geschult über 5, 6 Jahre vor dem Tahrir, vor den Ereignissen auf dem Tahrirplatz, darin, wie man gewaltfrei kämpft. Wirklich im Verhältnis zu, ich weiß nicht, wie viele Millionen hat Ägypten, ich glaube ungefähr 80, ne? Und es geschult wurden vielleicht 5.000. Und Schulen hat dann nur bedeutet, einen Abend wie hier. Ja? Also das hat schon genügt, um eine kolossale Wirkung hervorzubringen. Und es wäre garantiert anders gelaufen, wenn es das nicht gegeben hätte. Einen Punkt möchte ich zehntens noch anfügen, dann kommen wir sozusagen zum aufregenden Teil oder den uns unmittelbar betreffenden Teil, wenn Sie so wollen. Die Chancen des Dialogs stehen natürlich umso besser, je weniger die Beteiligten, wir selber und der Gegner, über Waffen verfügen. Und das ist ein Hauptgrund aus meiner Sicht dafür, energisch dafür einzutreten, dass der Rüstungsexport auch aus Österreich auf Null geführt wird. Es darf keinen Rüstungsexport in diese Länder geben, weil das alles wesentlich erschwert. Am 2. November gibt es dazu hier in Linz eine Veranstaltung. So, und was bedeutet das nun für Linz und uns? Die meisten von Ihnen, nehme ich an, haben mitbekommen, dass es eine sehr heftige Auseinandersetzung gegeben hat mit Bürgermeister Luger. Vor, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ist das jetzt schon 2 Jahre her wahrscheinlich, oder 3. Eine Auseinandersetzung darüber, dass dieser Bürgermeister nach seinem Amtsantritt zusammen mit einem ehemaligen Mitglied unserer Friedensinitiative der Stadt Linz mit allen möglichen Vereinen der Stadt Linz Kontakt gesucht hat, Gespräch gesucht hat und unter anderem auch, und das galt also wirklich als großer Fauxpas, politischer Fauxpas, Kontakt und Gespräch gesucht hat mit dem Verein Avrasia, der, das dürfte wohl stimmen, eine Art Vorfeldorganisation der berüchtigten Grauen Wölfe ist, also eine Gruppierung einer extrem nationalistischen bis faschistischen türkischen Gruppierung, die auch hier in Linz natürlich einzelne Vertreter hat. Und die schon einmal Anfang der 90er Jahre, wenn ich das richtig erinnere, sich bemerkbar gemacht hat. Da gab es hier Neustadtviertel, gab es eine Schießerei, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, gab es eine Schießerei, da war ein solcher grauer Wolf beteiligt, was damals von der Stadt sehr gut pariert worden ist, indem sofort mehrere Dialogforen eingerichtet worden sind, die von ganz hohen städtischen Beamten geleitet wurden und die bewirkt haben, dass man, ich glaube, 20 Jahre in dieser Richtung nichts Negatives mehr gehört hat. Ich jedenfalls, mir ist nicht zu Ohren gekommen, sagen wir so. Bürgermeister Luge hat jetzt versucht, also auch mit denen, und da kann man ja nun, wenn man an unseren eigenen Faschismus denkt, nun wirklich der Meinung sein, das ist nun das Böse schlechthin, wenn jemand faschistische Tendenzen aktiv vertritt. Das ist gefährlich. Natürlich ist es gefährlich. Und der Aufschrei, der also weit über Linz hinausging, war, mit solchen Leuten darf ein demokratischer Bürgermeister nicht Kontakt haben. Nun wurde ihm vorgeworfen, dass er vielleicht in diesem Bemühen auch mit einer solchen wirklichen, einem solchen Gegenpol zur demokratischen Verfassung und Struktur unserer Stadt Kontakt aufzunehmen, dass er da vielleicht ja ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, indem er sich so Schulterklopfen freundlich mit ihnen gemein gemacht hat. Ja, das, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht, ich halte es für möglich, ja, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Und vielleicht ist so etwas passiert, und das mag ja auch berechtigt sein an dieser Stelle, dass man sagt, ein bisschen vorsichtiger sollte man vielleicht umgehen mit diesen Leuten. Aber ich möchte heute Abend ausdrücklich die These vertreten, jetzt sollten wir diesen Dialog wieder aufnehmen. Er wurde dann abgebrochen, das Gespräch wurde, die Verbindung wurde abgebrochen. Es kam mir hinzu, dass die Avrasia auch im Integrationsrat war und Mittel bekommen hat von der Stadt, was natürlich problematisch ist. Und dann hat irgendeiner von denen, also aus dieser Vereinigung, dieses berühmte Wolfszeichen ausgerechnet in Mauthausen gemacht, und das war dann natürlich ein absolutes No-Go, und damit wurde das abgebrochen. Vielleicht war das ein guter Schritt, das an dieser Stelle abzubrechen, denn das geht wirklich zu weit. Nach den Erfahrungen, die wir mit den mörderischen Folgen von extremem Nationalismus bis hin zum Faschismus in Europa gemacht haben. Es war sicher gut, dass dieser Schritt stattgefunden hat. Aber jetzt, finde ich, sollte dieser Dialog wieder gesucht werden, auf einer neuen Basis, und auf jeden Fall nicht schulternklopfend, sozusagen übertünchend. Wenn das so war, wenn Herr Luger nicht erkrankt wäre, wäre er wahrscheinlich heute hier, hat er mir gesagt. Aber nun kann er darüber nicht Auskunft geben, wie er das nun selber empfunden hat. Ich maße mir kein Urteil darüber an. Wenn es schulterklopfend übertünchend gewesen sein sollte, würde der Dialog jetzt sicher so nicht stattfinden, sondern in aller Offenheit, mit aller Ernsthaftigkeit, mit aller Klarheit über die Sache, um die es geht, aber ansonsten mit genau dieser Unterscheidung zwischen Person und Sache oder Person und möglichen Auswirkungen von dem, was diese Leute denken und verbreiten. So viel für jetzt. Ich nehme an, an dieser Stelle können wir gut diskutieren.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte gleich ansetzen. Ich bin froh aber, dass Sie gesagt haben auch, dass es offenbar notwendig war, als dieses Zeichen gekommen ist, dass das ein No-Go ist und auch eine Grenze überschritten wurde und man hier eine Linie ziehen muss. Wenn jetzt dieser Dialog weitergeht, welche Strategie würden Sie da hineinsetzen?
Also als allererstes glaube ich, Training, vorher trainieren. Das, also wir haben das am Wochenende nochmal gemerkt, haben wir in einem ganz anderen Fallbeispiel trainiert. Es passieren dann im konkreten Dialog passieren so viele unerwartete Dinge, ja, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Da kann man nicht vorbereitet genug sein. Also man, bevor wir diesen Schritt machen, mit auf diese Leute zuzugehen und sagen, so und jetzt lasst uns nochmal reden, glaube ich, muss sehr viel vorher bei uns selber geschehen. Das ist der allererste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn Sie fragen, Strategie, also Dialog heißt, man muss offen sein. Ich könnte nicht ein Ergebnis jetzt vorformulieren, was da rauskommen soll. Aus meiner Sicht ist das Entscheidende, den menschlichen Kontakt mit diesen Leuten zu suchen und sie in irgendeiner Form wieder einzubinden. Sie nicht isoliert irgendwo am Rande sich immer mehr in ihren Hirngespinsten verrennen zu lassen. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Ich würde aber offen, von Anfang an offen sagen, dass ich aus meiner antifaschistischen und antinationalistischen Position keinen Hehl mache. Das würde ich von vornherein mitteilen. Ne?
Und ist da die Politik dessen fähig oder würde die Politik Spezialisten wie Sie brauchen dabei? Oder wären Sie da ohnehin in einem Gremium dabei?
Also vielleicht wäre es ganz gut, wenn das erstmal von unten beginne und nicht von oben. Also so etwas, damals hat der Bürgermeister das halt so entschieden und ich habe großen Respekt davor, dass er diesen Versuch gemacht hat. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Ja. Er ist ja nicht dumm. Ja. Er ist ja nicht jemand, der Nationalisten so leicht auf den Leim geht. Also das kann man, glaube ich, diesem Bürgermeister nicht nachsagen. Aber er hat diesen Versuch gemacht, aber vielleicht zu früh oder mit unzureichender Vorbereitung, wie auch immer. Ich würde versuchen, das von unten aufzubauen, wirklich mit guter Vorbereitung und dann schauen, was sich entwickelt. Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann auch mal eine Ebene, wo man sagt, so, jetzt haben wir bestimmte Dinge so weit miteinander klären können oder hat sich auch etwas verändert, wer weiß, dass auch auf der politischen Ebene eine Wiederaufnahme des Gesprächs möglich und sinnvoll ist.
Das heißt, auf der einen Seite schon einen großen Informationsgehalt, Wissensgehalt, ein Nachdenken über die Situation vorher und aber dann eine extreme Offenheit, um auch Räume freizuhalten für Dinge, mit denen man vielleicht vorher noch gar nicht gerechnet hat.
Ja.
Gut. Bevor ich die Fragen jetzt auch ins Publikum dann werfe, Herr Dr. Steinweg hat eine Liste mitgebracht mit den Thesen und die werden wir austeilen. Dann können Sie nachsehen und vielleicht sich auch dann da einklinken.
Also es ist nur, ich habe nur Stichworte, ja, jeweils zu jeder These eine Zeile. Nicht alles, was ich gesagt habe, steht auf dem Blatt, nur damit Sie, wenn wir auf einen dieser Punkte kommen sollten, sagen, ja, aber in These 5 haben Sie doch das gesagt und das widerspricht These 3.
Genau. Das meint auch, das ist dieses Paket. Gut, gibt's Fragen? Hier bitte, bitte mit ins Mikrofon. Ich habe vergessen heute zu sagen, wie ich das sonst immer sage, die Wortmeldungen werden archiviert. Also bitte ins Mikrofon sprechen und das so immer weitergeben.
Ich meine, du hast ja ein gutes Beispiel gebracht jetzt am Ende mit der Avrasia. Ich habe ja da schon meine eigene These, dass gerade die türkische Community so stark ihre eigene Identität in unseren Breiten weiter zu entfalten und in manchen auch zuzuspitzen versucht hat, hat viel damit zu tun, dass diese Community, seit sie seinerzeit von uns willkommen geheißen wurden, als Maschinen, sagt da Max Frisch, also wir haben Maschinen geholt und Menschen sind gekommen, in Wirklichkeit bei uns nicht voll willkommen waren. Und das ist für uns, glaube ich, auch 2017 eine Herausforderung. Das gilt nicht nur für die türkische Community. Wir müssen uns fragen als Herkunftsösterreicherinnen, ob wir diese Menschen gebührend würdigen mit dem, was sie von irgendwo herkommend mitbringen. Friedensbeitrag.
Ja, bitte. Ich möchte die Veranstaltung auf die Tagesereignisse zurückführen, wobei es auch um Gut und Böse gehen soll. Ich meine, die politische Auseinandersetzung in Österreich war noch nie so schlimm.
Und noch sprechen Sie ein bisschen lauter, ich glaube, man versteht es hinten nicht. Oder man schaltet das Mikrofon lauter. Dass Sie besser ins Mikrofon reinsprechen, bitte.
Jetzt?
Ja.
Gut. Also das politische Pflichtgefühl des Österreichers war noch nie in solcher Bedrängnis, wie es zurzeit ist. Und hier Ihre These, das gehöre von unten nach oben geklärt, wer jetzt der Böse oder der Gute ist, halte ich für ausgeschlossen. Denn die Bürger machen sich in der heutigen Zeit wesentlich mehr Gedanken über politische Vorgänge, als der Politiker glaubt. Und wenn von unten her eine Aussage kommt, wer gut und wer böse ist, so wird das noch fraktionellen Auseinandersetzungen zu werten sein. Ich meine, hier gehört zu dieser schamlosen Thematik, die sich mehrmals schon fortsetzt in den vergangenen Tagen, hier gehört tatsächlich von oben her das Heft ergriffen, um hier den Bürger wieder unterscheiden zu können, was gut und böse ist. Momentan weiß er es nicht, aber er vermutet es. Und das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Dankeschön.
Wollen Sie darauf Bezug nehmen? Sie sammeln ein bisschen jetzt?
Bei Ihrer Frage, also zu dem, was Franz Luger gesagt hat, kann ich eigentlich nur Ja sagen. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher, dass ich Sie verstanden habe. Dass ich verstanden habe, was Sie sagen wollen. Ich habe verstanden, Sie glauben, aber korrigieren Sie mich bitte, ja? Sie glauben nicht, dass es möglich ist oder sinnvoll ist, einen solchen Dialog mit denen, die, also ja, ich nehme mal an, nach allgemeiner Meinung, wirklich böse sind, nämlich Leute, die auch heutzutage noch oder wieder Faschismus vertreten, dass es sinnvoll ist, einen solchen Dialog von unten her zu organisieren. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja.
Ich meine, dass in Österreich die Bürger sehr stark parteiorientiert sind. Und so wie es jetzt den Anschein hat, man kann sprechen, wenn man will, hört man aus der Antwort heraus, wer ist der Böse, sofort die andere Seite ist die Böse. Und deshalb bin ich der Meinung, dass hier nicht von unten nach oben das Problem zu lösen ist. Nicht der Bürger soll die Politik verbessern, sondern die Politik soll sich im Verhalten verbessern. Das ist meine Forderung.
Okay, also dann verstehe ich Sie so, dass Sie dem Bürger nicht zutrauen, dass er da etwas Gutes zu Wege bringt. Weil ja.
Also wenn da wichtige Wortmeldungen sind, die brauchen wir unbedingt im Archiv.
Es gibt noch nie so viele Möglichkeiten, sich objektiv zu informieren wie jetzt. Ja, überall. Ja, nicht im Facebook. Natürlich nicht. In der Presse, in überall. In aller, in jeder Presse.
Wir haben also, jetzt so ein sagen wir mal so, brauche ja kein Mikrofon plötzlich. ich kann dem schon folgen, ja, wenn Sie sagen, der Einzelne reagiert immer so, die anderen sind die Bösen, ja, und ist nicht gewohnt, auch auf die eigene Seite zu schauen. Das, so habe ich Sie verstanden, ja, das ist ein Grund dafür, warum Sie meinen, dass es nicht sehr sinnvoll, dass man das von unten angeht.
Auch nicht unbedingt zumutbar, weil die einen von der Partei, die das verbreitet, die ist sehr wohl der Meinung, ich handle im guten Sinne. Ja. Die anderen sagen, na, das ist böse,
was da so ist. Es.
Ja. Ja, wer soll da denn eine Entscheidung spielen?
Also meine Antwort darauf wäre, auf ein solches Gespräch muss man sich wirklich sehr gut in einer Gruppe vorbereiten. Also das geht nicht einfach so. Man kann, haben Sie, glaube ich, recht, ohne wirkliche genaue Information, und dazu gehören meist, dass man das zu mehreren betreibt, das schafft einer vielleicht gar nicht allein, ohne genaue Information und ohne ein systematisches Training, wie man das dann macht, hätte es wirklich keinen Sinn und wäre vielleicht sogar gefährlich. Kann ich Ihnen soweit folgen? Wenn man das aber macht, wenn man so ein Training macht, dann tut man etwas, wozu die Politiker überhaupt keine Zeit haben. Und deswegen glaube ich, wäre es doch ganz gut.
Das ist eine schöne Verteidigungsrede für die Politik.
Na, ich keine beobachte Zeit. Das. Ja, keine Zeit. Ich will damit nicht alles entschuldigen, was passiert. Ja, bei weitem nicht, aber ich beobachte immer wieder, dass also für so etwas, ja, sich ein ganzes Wochenende Zeit nehmen und das mal durchprobieren. Was heißt denn das, wenn ich mit denen rede? Was könnte denn da kommen? Worauf kommt es eigentlich an? Also, ich möchte den Politiker sehen, der dafür Zeit aufbringt.
Bitte, die Dame.
Also ich möchte jetzt weg aus Österreich, wo es uns ja doch sehr gut geht, zum wirklich Bösen.
Wie ein bisschen lauter sprechen, wenn es geht.
Nochmals, ich möchte jetzt weg aus Österreich, wo es uns ja wirklich gut geht, zum Bösen. Wie kann man mit dem IS oder mit Al-Qaida in Dialog kommen? Wenn Sie meinen, dass das weitergeht in nächste und übernächste Enkelgeneration, wo auch unsere Enkel möglicherweise noch betroffen sein werden. Wie beginnt man hier Dialog und ein Gespräch?
Danke. Als ich die Einladung gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich bin wirklich neugierig, was heißt, wer sind die Bösen oder was ist das Böse? Und ich denke, es stellt sich ja jetzt gerade heraus, das Böse ist ja keine klare Definition, keine klare Sache. Was ist das Böse? Das ist für jeden was anderes. Und jetzt, wenn wir das Böse bekämpfen oder in den Dialog oder damit reden wollen, dann müssten wir eigentlich vorher klären, was ist böse und was ist nicht böse. Ich meine, wir können uns natürlich einigen, gewaltvoller Nationalismus oder überhaupt gewaltvolles Eingehen oder gewaltvolle Übergriffe auf andere Menschen, das ist das Böse. Aber es ist ja nur ein Teil dessen, was böse ist. Und ich glaube, daher ist das sehr schwierig. Was trainiert man dann zum Beispiel? Man kann sicher trainieren, wenn man es vorher weiß, was, wie hießen sie, also die grauen Wölfe, ja, was die wollen oder so und was widerstrebt uns, dann kann ich trainieren, wie ich mit ihnen umgehe. Ja. Aber vorher, bevor ich das genau weiß, ist es schwierig, kommt mir vor.
Dürfte ich Sie bitten, auf die Frage Al-Qaida und IS ja. Bezug zu nehmen? Und von den Wortmeldungen ist da hinten die Dame und dann der Herr hier vorne. Und Sie sind dann die Dritte. Bitte.
Sie werfen eine wirklich sehr, sehr schwierige und sehr wichtige Frage auf. Und ich habe darauf keine Patentantwort. Ich kann Ihnen nur das sozusagen in Analogie beantworten. Als ich im Jahr 1961 als junger Student mich entschieden habe, mich an einem internationalen Marsch für Frieden hieß der. Es ging aber darum, die jeweilige Regierung in dem Land, in dem diese Gruppe sich aufhielt, dazu aufzufordern, durch Mahnwachen, durch Gespräche, durch öffentliche Veranstaltungen, Reden unter jedem Apfelbaum in gewisser Hinsicht, dazu aufzufordern, einseitige Schritte der Abrüstung zu unternehmen. Als wir das gemacht haben, und wir hatten vor, vom Westen kommen, das war eine amerikanische Gruppe, die in San Francisco gestartet ist, quer durch den amerikanischen Kontinent zu Fuß gegangen ist, und das Ziel war Moskau zu Fuß zu erreichen. Ich habe mich in Westdeutschland angeschlossen. Als wir das in Westdeutschland gemacht haben und ich also auf der Straße und überall mit den Leuten geredet haben, habe ich unentwegt wirklich dauernd zu hören gekriegt. Also erstens, ihr kommt da sowieso nie hin in den Osten. Und wenn ihr reinkommt, kommt ihr nie wieder lebend raus. Das war auch mein Lebensgefühl, als ich da mitgemacht habe. Ja, ihr kommt da nicht mehr lebend raus. Ich war total unsicher, ob ich meine Familie noch mal wiedersehen würde. Es schien dermaßen unmöglich, mit einem dermaßen verbohrten, ideologisch verhärteten Gegner wie den Kommunisten, also da über diese Frage in einen Dialog noch dazu von unten zu treten. Ja, wir waren ja keine Politiker, wir waren ja nicht irgendwelche bekannten Namen, sondern völlig unbekannte Leute. Außer, Anekdote, außer der Mutter von dem damaligen Schachweltmeister, die war auch dabei, Fischer, Bob Fischer. Also die Situation war damals ganz ähnlich wie heute. Ja, es wurde für absolut unmöglich gehalten. Und ich gestehe Ihnen sofort zu, heute sich vorzustellen, von jetzt auf gleich mit dem IS oder irgendeiner dieser Organisationen dort vor Ort in einen Dialog zu treten, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Da gibt es einige Voraussetzungen dafür. Und die muss man vorher schaffen. Nämlich, man muss zunächst mal hierzulande, und das war auch damals die Voraussetzung, man muss hierzulande mit den Vertretern dieser Denkrichtung in einen fruchtbaren Dialog eingetreten sein. Man muss deutlich machen können, dass man bestimmte Dinge, die für die andere Seite also absolut schrecklich sind und unerklärlich sind, dass man durchaus bereit ist, darüber zu sprechen und sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, wie das denn vielleicht auch anders gehen könnte. Also da muss erstmal hier mit den Repräsentanten oder den indirekten Repräsentanten dieser Denkrichtung etwas in Gang gekommen sein. Und man muss hierzulande auch vielleicht auf in anderer Hinsicht deutlich gemacht haben, dass man nicht alles, was hier im Westen passiert, für gut hielt. Das war damals die Voraussetzung war, dass einige in dieser Gruppe richtig in Anführungszeichen militant, also völlig gewaltlos, aber militante Aktionen gegen die amerikanische Atomrüstung bereits unternommen hatten. Ja, das verlieh unserer Gruppe Glaubwürdigkeit in den Augen des Ostens. Deswegen haben sie uns überhaupt hineingelassen. Wir haben dann scharfe Diskussionen dort geführt, ja, wirklich heftige Diskussionen. Könnte ich Ihnen einiges jetzt erzählen, können wir den ganzen Abend damit füllen. Aber nur als Beispiel dafür, es ging dann überraschenderweise doch. Und es war eine der Voraussetzungen, war, dass wir gegen bestimmte Missstände in unserem Bereich oder Missstand, ja, eine dramatische Fehlentwicklung dieser Atomrüstung, nämlich damals mit Fallout durch die Atomwaffenversuche, der um die ganze Erde ging und das neugeborene Leben bedrohte, wirklich akut bedrohte. Da haben wir bewiesen, dass wir wirklich unabhängig auf unseren Füßen standen und unsere eigene Meinung hatten. Und so etwas wäre wahrscheinlich Voraussetzung. Aber was das konkret sein könnte, kann man erst herausfinden, glaube ich, wenn man sich da mehr sachkundig macht und in Kontakt geht und das dann so allmählich herausfindet. Hm. Es geht sicher nicht einfach so von heute auf morgen. Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu.
Danke.
Jetzt hatte ich noch die Frage von links. Darf ich die auch noch gleich
beantworten? Ja, ganz kurz, weil ich gerade das Mikrofon habe, einen kurzen Einwurf und der betrifft jetzt die Diktion Die Bösen. Für den Titel der Veranstaltung halte ich das für erlaubte Verkürzung und Provokation. Ich halte es mal für problematisch, wenn wir darinnen das irgendwie so breitwürfig verwenden im Gespräch. Weil ich glaube, wenn man von vornherein festlegt, ich bin die Gute und die anderen sind die Bösen, verunmöglicht das jeden Dialog von vornherein. Also ich kann von einem politischen Gegner sprechen oder von einem Interessenskontrahenten, aber der Böse an sich, das ist mal ein Begriff, mit dem man zunehmendes Unbehagen verursacht. Wollte ich einfach nur sagen.
Wenn Sie mir zugehört haben im ersten Teil meines Vortrags, werden Sie bemerkt haben, dass ich vollständig Ihrer Meinung bin.
Ja, aber es gibt
was wie auf Themen. Und wenn man etwas immer wiederholt. Ja, es ist aber so, ich bin ganz Ihrer Meinung, aber es ist trotzdem so, dass es immer wieder diese Polarisierung gibt und man selber ist immer wieder überzeugt, die anderen sind die Bösen. Ob man das dann so nennt, ob man jetzt statt böse Faschisten sagt oder statt böse Islamisten sagt oder statt böse Terroristen sagt oder stattdessen Vergewaltiger sagt, was alles ja auch Fakten sind. Ja, das ist
Sie als Gegensatz zum Mörder.
Wie? Als Gegensatz zum Mörder.
Passen wir vielleicht ein bisschen auf, dass die, wenn Sie extra noch eine Frage haben, dann würde ich Sie bitten, das aufzuhalten und mit Mikrofon aufzubewahren, nicht aufzuhalten, zu erhalten, so meine ich.
Aber also prinzipiell stimme ich Ihnen völlig zu. Das ist eine Terminologie, die eigentlich weggehört. Aber es setzt voraus, es genügt nicht einfach, das Wort abzuschaffen. Das Denken dahinter ist das Entscheidende. Und solange wir in dieser Polarität denken, ist es wurscht, ob wir das Wort böse verwenden oder nicht. Und das ist auch zugleich meine Antwort auf das, was Sie gesagt haben. Natürlich, das wollte ich ja sagen in dem ersten Teil meines Vortrags, natürlich ist es total fraglich, wer ist denn eigentlich der Böse, ja? Und was ist das jeweils Böse? Wir haben unseren Kanon, ja, angefangen mit den 10 Geboten aus dem Alten Testament und den entsprechenden Ergänzungen im Neuen Testament oder Zuspitzungen im Neuen Testament, die ich wunderbar finde, Bergpredigt. Ja. Wir haben diesen Kanon, aber gleichwohl wissen wir im Einzelfall natürlich nicht, was ist das wirklich Böse. Wir wissen es nicht und schon gar nicht können wir wirklich so definitiv sagen, der ist der Böse. Natürlich, wenn der IS reihenweise Menschen ermordet, köpft, brutal unterdrückt, vergewaltigt, Frauen zu Sexsklaven macht und so weiter, das ist aus meiner Sicht wirklich böse. Gleichwohl weiß ich, dass aus deren Sicht etwas ganz anders noch viel böser ist. Und das versuche ich in meinem Denken zu berücksichtigen.
Danke. Ich wollte jetzt da noch zu Ihnen sagen, wenn Sie eine Frage noch haben, sparen Sie sie auf und nachdem wir die anderen Fragen durch haben, dann komme ich zu Ihnen. Ich wollte Sie nicht jetzt abwürgen. Bitte.
Ja, ich möchte noch einmal zum Dialog zurückkommen. Dialog, wenn man ein Gegenüber hat, mit dem man direkt reden kann, ist das wunderbar, weil da wissen wir können Körpersprache, unsere Sprache, einfach die Diskussion in Gang bringen. Aber wie gehen wir jetzt mit den digitalen Medien um, mit den sozialen Medien, also wo wir wissen, dass einfach im Netz, wo man anonym bleiben kann, einfach ganz viel Hass schüren kann, eine gewalttätige Sprache und aggressive Sprache da einfach so überhand nimmt, dass es wirklich auch schwierig wird, überhaupt in irgendeinen Dialog zu kommen, weil ich ja gar nicht mehr weiß, wer ist denn eigentlich mein Gegner.
Das ist ein großes neues Problem, dem wir uns stellen müssen. Ja, das ist wirklich eine neue Entwicklung. Die Verführung ist offensichtlich sehr groß, weil man anonym bleiben kann, sozusagen den schlechten Teil der eigenen Seele voll auszuagieren. Weil es anonym bleibt, ist diese Verführung offensichtlich sehr groß und viele Menschen, fallen darauf herein. Ja, ich bin ja nicht mal überzeugt, dass die solche Hass-Postings machen, wirklich alle die vollkommenen, dass die nur aus Hass bestehen und nichts anderes sind als das, was sie da schreiben. Das glaube ich gar nicht. Ja, aber es ist eine große Verführung. Hier kann ich mal so richtig vom Leder ziehen und niemand merkt und ich kann aus meinem kann alles tun, was mir gerade an Verrücktheiten durch den Kopf schießt. Es ist wirklich eine Bedrohung, eine große Gefährdung der Sitten und des Umgangs von Menschen miteinander. Ich hoffe, dass andere darauf eine bessere Antwort wissen. Ich selber weiß eigentlich nur die Antwort, umso mehr in Kontakt gehen mit Menschen, Gruppen, von denen wir vermuten oder wissen, dass sie zu solchen Hasspostings besonders neigen. In persönlichen Kontakt gehen. Und das fängt bei den Jugendlichen an, das fängt in der Schule an, das fängt in der Lehre an. Also überall, in Jugendgruppen, überall wirklich dort aktiv werden, auf Menschen zugehen, mit ihnen in einen wohlwollenden Dialog treten im Sinne Gandhis. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht die beste Antwort. Aber es wäre ein großer Aufwand erforderlich, das wirklich in der Breite zu tun. Ja? Ich finde es toll, dass wir heute Abend so viele Menschen sind, die diese Frage interessiert. Das ist schon mal ein Hoffnungsschimmer. Ja, ich hatte mit wesentlich weniger Menschen gerechnet. Aber natürlich, um so etwas, so eine solche Offensive des wohlwollenden Dialogs in die Gruppierungen hinein, aus denen solche Postings vermutlich stammen, ohne dass wir einzelne Personen identifizieren können. Das können wir ja nicht. Müssen wir vielleicht auch nicht. Aber da hineingehen, mit denen in Kontakt gehen, in persönlichen Kontakt. Für mich sind solche Hasspostings ein Zeichen dafür, dass es den Menschen, die so etwas schreiben, an etwas ganz Gravierendem mangelt. Nämlich an Zuwendung, an Wertschätzung, an Wohlwollen, an Förderung, an persönlicher Förderung. Und die müssen wir ihnen geben.
Danke. Bitte sehr.
Sprechprobe, hört man mich gut? Ja. Wir bewegen uns jetzt in den letzten Gesprächsbeiträgen in die richtige Richtung. Wir reden nämlich über Verfahren der Konfliktbewältigung. Weil was drüben steht, das mit Böse und Gut, das hat eine meiner Vorrednerinnen ja sehr triftig gesagt, um das kann es ja nicht gehen, weil das ist Standpunktsache. Sie wissen, wir übergeben das Beste, das Gut und Böse den Religionen und die haben sehr unterschiedlichen Zugang
sehr in
der
wohl.
Definition. Ja. Also sollten wir nicht von Gut und Böse reden, weil das ist Standpunktsache und ich kann auch wenn ich einen Standpunkt inhabe, durchaus dann auch überzeugt haben, dass mir die Wahrheit gehört, obwohl ich logisch denke, das kann es eigentlich nicht geben, weil der andere hat das auch. Ja? Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass, wie ich mit dem anderen rede, ich kann den anderen zwar verstehen, er denkt so, seine Wahrheit, deswegen muss ich ihn nicht akzeptieren. Also es kann nur darum gehen, das Verfahren in unterschiedlichen Standpunkten, und die werden nun mal, weil die Menschen Individuen sind, immer da sein. Das ist bedingt auch durch ihre Eigenschaften. Es werden sich viele beklagen, warum ist der schöner oder intelligenter, kommt besser an und ich nicht. Das ist alles Ursprung, warum ich einen anderen Standpunkt zu dem, was ich als Wahrheit betrachte, habe. Und wir können nur über Mechaniken, dazu gehört zum Beispiel die Toleranz, die nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat. Toleranz ist ganz einfach ein Ober und ein Unter, wissen um ihren Stand, aber sie tun sich jetzt nicht weh aus. Das ist Toleranz, das ist Duldung und das ist ein ganz wesentliches Mittel. Der Dialog natürlich auch, aber je zu glauben, dass wir die Kategorien Gut und Böse aus der Welt schaffen werden, das ist nicht menschlich. Und wir können das nur versuchen zu zivilisieren. Mehr nicht. Danke.
Die Dame ist die Nächste, bitte.
Noch einmal. Sie sprechen mir ja aus dem Herzen. Ja, ich habe diesen provozierenden Titel gewählt.
Der hier hinten auch.
Aus dem Grund,
mit der Mütze.
Weil die meisten Menschen innerlich immer wieder in der Gefahr sind, die anderen als böse wahrzunehmen und sich selber als gut. Ich wäre durchaus glücklich, wenn wir heute Abend hier rausgingen und sagen, diese Polarisierung, diese Klassifizierung, die legen wir mal ad acta und dann schauen wir mal, wo wir dann hinkommen. Ich wäre sehr glücklich, wenn uns das gelänge. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
So, ich möchte nur kurz vorblicken. Die Dame, dann haben wir als Gesprächsbeitrag den Herrn mit der Mütze, dann die Dame hier vorn, dann offenbar da hinten noch ein Herr und hier. Wir haben noch 11 Minuten. Wir können ruhig um 2-3 Minuten überziehen, aber länger nicht. Und ich hoffe, wir kriegen das durch. Bitte.
Mir geht eine eher praktische Szene durch den Kopf. Und zwar ist mir jetzt hängen geblieben so von deinem Vortrag, als du gesprochen hast, dass Gandhi einen gewissen Vorteil unter Anführungszeichen hatte bei den Hindus, weil sie über den Begriff Namaste philosophiert haben. also wo die Hindus verstehen oder das praktizieren wollen im Wort Namaste, dieser göttliche Kern lebt in ihnen. Und es ist drum jetzt bei mir so hängen geblieben und hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich selber war ja auch mal in Indien vor Urzeiten bei internationalen Friedensmärschen und so. Und da haben mir die Friedensfreunde genau das erklärt, dass Namaste heißt, mein göttlicher innerer Kern grüßt deinen göttlichen inneren Kern. Ist das so richtig, ja? Genau, also mein göttlicher grüßt deinen göttlichen. Und dann, und das war dann das Aha-Erlebnis, habe ich in Erinnerung, haben sie mir gesagt als Österreicherin, und ihr habt ja auch sowas, ihr sagt doch auch Grüß Gott. Da habe ich mal geschluckt, habe mir gedacht, na so habe ich das noch nie gehört, so habe ich das noch nie verstanden. Da muss ich nach Indien gehen, damit die her, dass wir eigentlich auch sowas haben. Jetzt habe ich dann manchmal wirklich auch probiert, bei Menschen, die ich nicht mag, sagen wir mal so salopp, zu ihnen zu sagen, grüß Gott. Und ich merke selber, es tut was mit mir selber. Also eigentlich sage ich alle aber so, zu denen, die ich mag, so hallo. Jetzt probiere ich manchmal schon wirklich, dass ich wäre es eine Art Kultur, dass wir mal wieder grüß Gott sagen. Ich glaube, dass ich da jetzt keine Mehrheit bekommen würde, aber es geht mir einfach so durch den Kopf, hat das was Gutes an sich oder müssen wir uns da mehr das vergegenwärtigen, dass es keine Ausgrenzung ist, sondern eben ein positiver Gruß, positiver und herausfordernder als dieses Hallo, das man überall hört. Also mir geht das jetzt so durch den Kopf herum. Könnte uns Danke. Das Grüß Gott etwas Danke. Bieten in Danke. Der Friedensarbeit?
Danke. So, die Dame und dann den Herrn hinten, bitte. Gell?
Also ich habe eine ganz pragmatische Frage. Was würden Sie dem Donald Trump sagen, damit er zum Beispiel wieder in das Klimabündnis eintritt? Oder was, wie würde man sowas angehen? Ne?
Ganz hinten der Herr dann auch bitte. Herr mit der Mütze. Wollen Sie antworten auf die Frage mit dem Trump und dem Klimaschutz?
Ja, ich antworte schon noch, aber ich werde auch da.
Gut, dann sammeln wir. Wir sammeln.
Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, es ist immer die Rede gewesen, ein Dialog zwischen zwei Parteien. Meiner Meinung nach geht eigentlich eine große Gefahr von Dritten, Vierten und Fünften aus, die eigentlich von dem Konflikt ihre eigenen Interessen verfolgen wollen. Wie geht man damit um?
Oh, ist auch eine super Frage. Gleich dann. Der Herr und dann sind Sie. Ja. Da ist der Herr auch noch. Viele Fragen heute.
Ich wollte zwei Gedanken einbringen, Fragen. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist auch anschließend an die Frage vorher. Wie könnte man mit Trump reden? Ich versuche manchmal eine Liste zu machen von Leuten, mit denen man ganz sicher nicht reden kann. Da steht oben der Kim Jong-un und der Trump und der Yes und dann geht's weiter runter, dann kommen vielleicht österreichische Politiker und Politikerinnen und irgendwann komme ich dann zu Menschen, mit denen ich tatsächlich zu tun habe. Also wo ich mir nicht nur hypothetisch vorstellen kann, was würde ich zu denen sagen, sondern mit denen ich tatsächlich reden muss in meinem Alltag. Und das können zum Beispiel Leute sein, die sagen, Leute, die Flüchtlinge unterstützen, findet man nicht gut. Oder in diese Richtung, also, was auch immer die eigene Einstellung ist. Und ich finde es hilfreich, für mich zumindest, das so ein bisschen herunterzubrechen. Es kann nicht jeder mit dem Trump reden. Aber man muss sich überlegen auf der persönlichen Ebene und vieles davon passt auch meiner Meinung und Erfahrung nach dann auch auf höheren Ebenen, dass man das machen kann. Und der zweite Punkt ganz kurz ist, ich denke mal, das Gut und Böse sind so ganz große Kategorien. Auch da würde ich versuchen zu definieren, was heißt Gut und Böse. Welche Kriterien nehme ich? Nehme ich die Menschenrechte als Kriterien, um zu bestimmen, etwas ist gut oder eben nicht gut, wenn es nicht eingehalten wird? Nehme ich ja, Sachen wie moralische Gewissensmaßstäbe, wie auch immer man das nennen will, und denkt, diese Unterscheidung, die Gandhi gemacht hat zwischen bösen Taten oder ungerechten Taten oder wie auch immer man das nennt und der Person, die die Taten ausführt, ist wirklich ein zentraler Punkt meiner Meinung nach.
Danke. So, jetzt der Herr, der schon zu lange wartet.
Grüß Sie. Ist das eingeschaltet? Ja.
Ja.
Also bei dem Ganzen, was Sie erzählen, ist immer sehr interessant. Finde ich sehr super. Aber viele wahrscheinlich verlieren sie dann in diesen großen politischen Themen. Und da versuche ich dann für mich immer zu sehen, was kann ich in meinem Leben, in meinem Tun, also was kann ich da an friedlichen Dingen schon vollbringen, dass sich das dann vielleicht auswirkt auf das ganze System. Also dass ich sage, wie kann ich mit Menschen interagieren, wie muss ich mit Menschen umgehen, dass im Kleinen kein Konflikt entsteht und das dann auf was Größeres Auswirkungen hat. Und da wäre für mich eine spannende Frage, was tun Sie in Ihrem Alltag, was könnten wir da lernen von Ihnen, was haben Sie für Strategien, wo Sie auf Dinge achten, um selbst den Frieden schon zu leben im kleinen Bereich? Das wäre interessant vielleicht von Ihnen.
Danke. Danke. Und als letzte Frage, die Frage der Dame, die wartet auch schon lang und dann ist es Ihre Aufgabe, alles möglichst kompakt zu beantworten. Bitte.
Ich möchte eigentlich nur von mir sagen, dass ich zutiefst empfinde, dass das Böse und das Gute sich in mir selber ringen. Und um dieses Ringen muss ich jeden Tag das anschauen, in mir selber. Um das geht es hauptsächlich, das glaube ich zutiefst. Um mein Ringen, je nachdem, wie ich es nähere und was ich nähere. Das Gute in mir, wo ich das Gefühl habe, das ist etwas, was wichtig ist, um leben zu können, für mich oder für andere. Oder ob ich einfach etwas befriedigen will, was mich gerade bedrängt. Das Gute und das Böse findet in jedem Menschen statt. Das ist der tiefste Konflikt, den ich glaube, zu haben.
Danke.
Ja, liebe Maria, ich kann auch dir nur zustimmen. Natürlich, ja, wenn wir uns anschauen, wie war es möglich, dass Adolf Hitler, ein Mensch wie Adolf Hitler, über den man in Frankreich zu dem Zeitpunkt nur lachen konnte, ja, man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass der von irgendjemandem ernst genommen wird, dass ein Mensch wie Adolf Hitler gewählt wird. Es war etwas komplizierter mit dem Wählen, das klammere ich jetzt mal aus, ja, aber im Endeffekt hat er die Zustimmung doch eines beträchtlichen Teils des deutschen Volkes gehabt. Wie ist das möglich gewesen? Dann ist das genau an der Stelle. Ja, wir wissen aus der Forschung, dass Gewalt, Verherrlichung, Gewaltidealisierung im Deutschland seit der Jahrhundertwende oder noch ein bisschen früher, also gang und gäbe war, auch in der Weimarer Republik, nicht nur in Deutschland, ja, aber in Deutschland ganz besonders, und zwar im Unterschied zu anderen westlichen Ländern, ganz besonders. Es gab einen richtigen Gewaltkult, auch in der persönlichen Sprache. Ein richtiger Mann ist jemand, der reinschlagen kann. Ja, und damit war durchaus die Fresse des anderen gemeint. Also Hitler ist aufgetreten in der ganzen Zeit, bis er dann schon in die höheren Ränge kam, ist er immer mit einer Peitsche aufgetreten und hat bei seinen Reden und Veranstaltungen die Peitsche geknallt. Wir werden sie austreiben. Das war für die Leute toll. Und in Frankreich haben sie sich an den Kopf gefasst. Wie kann man auf so einen Narren hereinfallen? Ja? Also es hat wirklich damit etwas zu tun. Auch die große Politik, auch das, was in den oberen Ebenen passiert, hat seinen tiefsten Ursprung in dem, wie wir selber mit uns ringen. Und wenn Sie jetzt nach meinem persönlichen Umgang fragen, ich bemühe mich um Verständnis für den anderen. Ich bemühe mich hinzuhören, wenn der andere etwas sagt. Ich versuche zu verstehen, was bewegt ihn jetzt. Ich meine jetzt wirklich das persönliche Umfeld. Und das gelingt mir nicht immer. Ich bin kein Heiliger, aber ich versuche es. Und für mich hängt wirklich beides zusammen. Nur man darf nicht dem Irrtum verfallen, dass es genügt, wenn man auf der ganz persönlichen eigenen Ebene arbeitet. Das ist absolut notwendig. Auch für Gandhi war das ein ganz wesentlicher Punkt. Er hat immerzu mit sich gerungen. Und wenn Sie seine Autobiografie lesen, die ist voll von Selbstanklage, Selbstkritik, sich selber bei den Ohren fassen, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Also das ist hängt für mich ganz eng zusammen und ich finde es gut, dass du das oder Sie beiden das gesagt haben.
Donald Trump.
Ja, der Herr Trump. da war noch irgendwas dazwischen, das habe ich jetzt. Wie damit umgehen? Das ist eine wichtige Frage gewesen. Wie damit umgehen, dass in vielen kriegerischen Konflikten, zumindest, das ist auch auf anderen sozialen Ebenen nicht viel anders, dritte, vierte, fünfte Parteien einen wesentlichen Einfluss auf das Geschehen haben. Also wir haben das im Nahen Osten, ist das ja unübersehbar, ja. Dort geht es schon lange nicht mehr um die Interessen der nach Freiheit, um Freiheit ringenden Syrer gegen die Interessen des Herrn Assad. Das ist schon lange etwas Sekundäres. Es geht um die Interessen, um den Gegensatz zwischen Iran und Saudi-Arabien, um den Gegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, die Interessen Russlands an dieser einzigen Militärbasis außerhalb des Schwarzen Meeres und so weiter. Also da gibt es nur eine ganze Menge aufzuzählen. Und das ist sehr, also fast dominierend in diesem Konflikt. Völlig richtig, ja. Also jetzt wäre das ein eigener Abend, darüber zu reden, wenn man rechtzeitig hingeschaut hätte, im Jahre 2009 gab es die ersten, vor 2011, im Jahr 2009 gab es die ersten Anzeichen in Syrien, dass sich da so etwas in diese Richtung tut. Also wenn man da rechtzeitig interveniert hätte, hätte man, und zwar zum Beispiel, indem man den Waffenexport nach Saudi-Arabien ab sofort stoppt, dann hätte der IS nie diese Waffen gehabt. Ja? Also da hätte man viel tun können, wenn man an die dritten, vierten und fünften denkt. Das ist völlig richtig. Wie man mit dem Herrn Trump reden kann, ist wirklich eine schwierige Frage. Also wir lachen. Gott sei Dank können wir noch lachen. Hoffentlich vergeht es uns nicht. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Angenommen, wir hätten so viel, angenommen, es gäbe eine breite, gewaltfreie Bewegung, die einen Gandhi-ähnliche Person hervorbringt, die sich wirklich auf eine breite Bewegung stützen kann und die Qualitäten des Sprechens sich erarbeitet hat, über die Gandhi verfügt hat, nämlich in dieser Trennung von Mensch und Taten, Untaten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch mit einem Herrn Trump reden kann. Ich glaube, dass das möglich ist. Die Schwierigkeit bei Herrn Trump ist seine Sprunghaftigkeit, der sein Hin- und Herspringen. Man weiß nicht, man geht vielleicht mit einem positiven Gefühl aus seinem Gespräch und im nächsten Augenblick macht er irgendwas ganz anderes. Das ist eine sehr spezielle psychische Struktur, das macht es besonders schwierig. Aber wenn es wirklich gelänge, sozusagen mit einer breiten, gewaltfreien Bewegung im Rücken einen solchen Dialog zu führen, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann auch bei Trump an der einen oder anderen Stelle es Klick macht und er etwas anderes sieht. Das halte ich bei niemandem für ausgeschlossen, auch nicht bei ihm. Hm. Letztes Wort noch zu dem Namaste. mir kam es darauf an, auf diese Unterscheidung, und da ist wirklich eine große Differenz zwischen westlichem Denken und hinduistischem Denken. Der göttliche Kern in dir ist unzerstörbar. Nicht mal du kannst ihn zerstören, ich schon gar nicht. Er ist unzerstörbar, das ist die hinduistische Auffassung, egal was passiert. Und das ist von der westlichen Psychologie her zunächst mal ganz absurd. Ja? Wir wissen ja alle, was passiert, wenn Menschen unter besonders schweren Traumata, also wirklich zermalmt werden psychisch, ja, was dann herauskommt. Also es ist ganz schwer vorstellbar, aber sie unterscheiden da wirklich. Die Seele ist für reflektierte Hindus etwas ganz anderes als für uns, und diesen unzerstörbaren göttlichen Kern, sich den vorzustellen, ist in unserem Denken erstmal nicht angelegt. Und da, denke ich, war Gandhi ein bisschen im Vorteil uns gegenüber. Einfach weil das sein Hintergrund, seine Tradition war. Aber gleichzeitig, denke ich, das, was er daraus gemacht hat, war alles andere als mystisch. Und egal, ob man das dann glaubt, dass es einen unzerstörbaren göttlichen Kern gibt oder nicht, wie er sich praktisch verhalten hat und wie er das übersetzt hat in seinen persönlichen und in seinen politischen Alltag, das zeigt, dass man genau an dieser Stelle Enormes bewirken kann.
Danke. Lieber Herr Dr. Steinweg, ich danke Ihnen und auch dem Publikum, weil das gute Publikum braucht es dazu.
Ja.
Ich danke Ihnen für den wunderbaren und, wie ich meine, sehr schön gelungenen Salon. Möchte noch auf die auch sehr gute Homepage von Dr. Steinweg hinweisen. Man braucht nur den Namen eingeben und man ist sofort dort. Eine wunderbare Übersicht, den Vornamen natürlich dazu. Eine wunderbare Übersicht über die Publikationen, über die Tätigkeit, über die Seminartätigkeit, auch über die Vita, und ist sehr wertvoll, dort hineinzuschauen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Weitere Diskussionen können an der Bar stattfinden. Ja. Und ich möchte noch auf die nächsten beiden Veranstaltungen hinweisen. 9. Oktober nächste Woche die Verzweifelte Republik, 100 Jahre Republik Österreich, die Anfänge des Staates, den niemand wollte. Dienstag, 12. Oktober, Kepler Salon, extra extern, Kreativität, Fragezeichen, Werner Pfeiffer, Zeremonienmeister, Künstler und Mathematiker. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Bitte. Ein Wort noch, wenn Sie schon so freundlich waren, auf meine Homepage hinzuweisen, die es erst seit 3 oder 4 Wochen gibt, dann möchte ich hinzufügen, Sie können alle meine Aufsätze, natürlich nicht die Bücher, aber die Aufsätze können Sie einfach runterladen vom Internet, und ich werde auch diese kurze Ansprache, die ich heute Morgen hier eben gehalten habe, die werde ich da auch draufstellen, dann können Sie das auch nochmal nachlesen, wenn Sie wissen wollen, was ich da noch gesagt habe.
Danke sehr. Danke.